Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Hallo, schön, dass ihr da seid. Heute wieder zu einer neuen Predigt in der Predigtreihe I See in You. Und I See in You heißt nichts anderes als auf Deutsch übersetzt, ich sehe in dir. Ich sehe in dir. Und zwar hatten wir in der ersten Predigt dieser Predigtreihe eine Predigt darüber, was Gott in uns Menschen sieht. Und dazu hatten wir Beispiele wie Mose, Josua, glaube ich auch, Gideon. Und wisst ihr, die Bibel ist voll von solchen Beispielen. Und wenn ich darüber nachdenke und gucke, dass ich irgendeine Person aus der Bibel finden müsste, wo Gott etwas in der Person gesehen hat, was die Menschen selbst nicht gesehen haben oder was andere Menschen in dieser Person gar nicht gesehen haben, dann fällt mir sofort eine Reihe von Leuten über Leuten an. Die ganze Bibel ist voller dieser Leute, die selbst keine Vision für ihr Leben hatten oder wo Menschen in diesen Menschen auch gar nichts gesehen haben, aber wo Gott einen Plan hatte und Gott diesen Plan dennoch umgesetzt hatte. Und jetzt starten wir meine Predigt. Ich starte heute gleich quer rein und rede darüber, was wir in einem anderen Menschen sehen. Zuerst hatten wir, was Gott in einem Menschen sieht. Und heute möchte ich darüber einsteigen, was wir im anderen Menschen sehen können. Und so möchte ich mit einer Geschichte starten aus der Bibel. Es handelt um Petrus und Johannes. Beide waren Jünger von Jesus und ich erzähle von der Geschichte, wo Jesus schon auferstanden ist, Jesus den Jüngern gerade begegnet ist und Petrus hatte zu dem Zeitpunkt Jesus verleugnet gehabt. Ja? Petrus war der gesagt hat, Jesus, ich werde dich niemals verleugnen, aber schlussendlich war Petrus doch die Person. Und Jesus führte ein langes Gespräch und ich mache das kurz. Jesus stellte Petrus wieder her und redete mit ihm, weil das Problem war nicht bei Jesus, dass er Petrus hätte vergeben müssen, sondern dass Petrus das selbst aufarbeiten musste, weil er dachte, er hat Jesus ans Kreuz gebracht, er hat ihn verleugnet und es ging alles um ihn. Aber Jesus sah was in Petrus, was er selbst überhaupt nicht gesehen hat. Ein Beispiel von vielen, wo Gott etwas in Person sieht. Und die Geschichte geht weiter, sodass die beiden unterwegs sind und alleine reden und ein Jünger folgte den beiden und das war Johannes. Und die beiden reden und Jesus sagte dann plötzlich zu Petrus, nachdem dieses Gespräch stattgefunden hatte, hey Petrus, ich werde dich dahin führen, wo du selbst nicht hingehen möchtest. Und er deutete damit an, dass Petrus sterben würde für Jesus. Er sagte dann, du nur folge mir nach. Und jetzt kommt eine interessante Sache. Petrus wendete sich daraufhin um, sah Johannes den beiden folgen und er fragte Jesus, was passiert mit dem da? Die Bibel erzählt noch ein bisschen was mehr dazu und sie sagt, er zeigte auf dem, den Jesus am meisten liebte, besonders liebte. Irgendwie, wir verstehen es nicht, warum liebte er ihn besonders. Johannes schreibt es übrigens selbst über sich, lassen wir das mal hingestellt sein. Auf jeden Fall, Johannes schreibt das. Und Petrus fragt zu dem, was ist mit dem da, dem du so sehr liebst? Was passiert mit dem? Und im gleichen Kontext steht auch, es ist der Jünger, der fragte, wer wird dich verleugnen? Und ich glaube, das war in Petrus noch drinne. Johannes hat es gefragt und nicht Johannes verleugnete ihn, sondern Petrus der sagte, ich werde dich niemals verleugnen. Und er fragt das und Jesus antwortete etwas ganz Krasses zu ihm und sagt, hey, Petrus, wenn ich möchte, dass Johannes überlebt, bis ich wiederkomme, dann ist es nicht deine Sache, ja? Du nur folge mir nach. Petrus fängt damit an zu sagen, hey, okay, ich muss sterben, aber was passiert mit dem da? Warum muss der nicht sterben? Muss der auch sterben? Und Jesus sagt ihm, nein, er muss vielleicht nicht sterben, aber weißt du was? Es ist nicht deine Sache, dass du dich vergleichst mit ihm, was da seine Bestimmung ist. Seine Bestimmung ist seine Bestimmung, aber deine Bestimmung ist deine Bestimmung. Und ich möchte heute mit diesem Kontrahent, mit dieser Spannung, über diese Spannung reden, zwischen die Bestimmung eines anderen und meine Bestimmung. Wie weit ich mich selbst für voll nehme, wie wichtig ich mich nehme oder vielleicht mal anfange, den anderen etwas wichtiger zu nehmen. Es geht immer ganz, ganz schön viel um mich in meinem Leben, ja? Ich möchte euch mal fragen, wer ist die erste Person heute, die ihr begegnet seid? Wahrscheinlich ihr selbst. Ihr selbst wart mit euch konfrontiert, spätestens am Spiegel, okay? Es geht um euch. Den ganzen Tag, 365 bzw. 366 Tage in eurem Leben, jedes Jahr, bis zu eurem Ende, geht es um euch. Okay, ihr seid die Person, mit der man am meisten abhängt, ja? Egal, wo ihr seid, ihr bringt euch selbst mit, ja? Immer ihr, ich, man kennt sich selbst am besten. Man ist immer mit dabei, egal wie ihr wollt, ihr seid die Person, mit der ihr am meisten abhängt, ja? Ob ihr es wollt oder auch nicht. Deswegen kennt ihr euch so gut und ich möchte mit euch in unserem Predigtvers heute eingehen und möchte den euch einmal vorlesen, ja? Darum wird es heute gehen, vermehrt. Und das Ganze steht in Matthäus 5, Vers 38 bis 42, wo es so viel heißt wie, ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zu Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Und ich möchte zu Beginn der Predigt mit euch beten, okay? Vater, ich danke dir, dass du uns liebst und dass du hier bist und dass du hier heute redest und wirkst. Wir wollen dich einladen, denn ohne dich sind das nur Worte, die ich hier rede und das wollen wir alle nicht, weil es langweilig ist. Gott, du musst wirken und ich lade dich ein und ich danke dir, dass alles von dir kommt und für dich ist. Und wir sind hier, dass du uns veränderst und danke, dass du uns liebst, Gott, in deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Alles klar. Und zwar gehen wir zurück zum Ich, ja. Ich bin die Person, hatten wir gerade, mit der ich am allermeisten abhänge, ja. Und ich hatte mal so ein Beispiel erklärt. Und ich möchte das einfach nochmal aufgreifen. Und ich werde es nochmal erzählen für die Leute, die bei der Predigt nicht da waren oder es wieder vergessen haben. Das nehme ich euch nicht übel. Ich vergesse auch viele Sachen in meinem Leben. Und zwar hat es der Timothy Keller, das ist eine coole Person übrigens, und die hat Folgendes einmal gesagt. Und zwar ist das große C-Beispiel, nenne ich das jetzt mal, ja. Wer von euch hat einen großen C? Ja, die meisten wahrscheinlich. Vielleicht auch alle. Ja, sogar zwei. Wer von euch hat heute schon an seinen großen Zeh gedacht? Ja, oh, tatsächlich, es gibt Personen. Und Lothar, ich greife dich jetzt einfach mal auf. Wahrscheinlich hast du an deinen großen Zeh gedacht, weil du damit ein Problem hast vielleicht. Ja, tatsächlich. Diese Zeh ist vielleicht verletzt oder wir gehen jetzt nicht drauf ein. Aber es kann ja mit dem Zeh wirklich viel passieren. Und die meisten von uns, außer Lothar, haben heute nicht an den Zeh gedacht, weil der funktioniert. Und Lothar, du wirst mir bestimmt mit einstimmen, wenn dieser Zeh ein Problem hat, dann stört das extrem. Weil dieser Zeh ist so viel wichtiger, als wir vielleicht denken. Dieser Zeh beeinflusst unser ganzes, der sorgt dafür, dass ich nicht umfalle, Gleichgewichtssinn, genau das ist das Wort. Und er sorgt dafür, dass ich wirklich richtig vernünftig gehen kann. Hackt mal euren Zeh ab und dann könnt ihr sehen, ob ihr noch gehen könnt. Nein, macht das nicht. Aber dieser Zeh ist mega wichtig. Und wir, die meisten, außer Lothar, ich lasse dich gleich beiseite, keine Angst, haben heute nicht an ihrem Zeh gedacht, weil er funktioniert. Und so ist es mit unserem Ego eigentlich auch. Und zwar, unser Ego ist wie ein großer Zeh. Nur schöner wahrscheinlich. Aber ist wie ein großer Zeh. Und zwar denken wir nicht an unser Ego, wenn es funktioniert. Und wir denken an unser Ego, wenn es kaputt ist, wie dieser große Zeh. Und wisst ihr, wie oft wir in unserem Leben an unser Ego denken? Wenn ich mich anschaue, meine Güte, wenn ich auf ein Gruppenfoto gucke, ja? Welche Person ist die erste, die ich suche? Ja, ich selbst, weil ich gucken möchte, wie ich gucke, wie meine Frisur ist, ob meine Augen offen sind und so weiter und so fort. Die erste Person, um die es immer geht in meinem Leben, wenn es um Essen geht, wenn ich irgendwo sein möchte, möchte ich der Erste in der Schlange sein in der Kantine. Wenn es darum geht, dass ich ein Buch in der Bücherei ausleihe über ein Thema in der Theologie, dann möchte ich auch der Erste sein, der das Buch kriegt und so weiter. Es geht immer um mich. Und wir denken so viel über uns nach, wie wir aussehen, wo wir hingehen, wie wir bei dem anderen Menschen ankommen, wie wir gerade sind. Und die Büchereien sind voll von diesen Selbstverherrlichungsbüchern, ja, wie wir uns finden. 8 Schritte, wie ich eine tolle Persönlichkeit werde. 10 Schritte, wie mich alle lieben und so weiter und so fort. Alles ist voll, denn wir leben in einer postmodernen Welt und das ist so, es geht einfach um uns heutzutage, ja. Und wir denken so viel über uns nach, weil unser Ego einfach kaputt ist. Und jetzt nehmen wir mal die Welt und schmeißen alle kaputten Egos auf einen Haufen und haben unsere Gesellschaft, okay? Ist vielleicht ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber so ist es. Wieso gibt es diese ganzen Kriege? Wieso gibt es Streit? Warum gibt es Eifersucht, ne? Weil wir einfach uns selbst mitbringen und selbst kaputt sind. Und ihr sagt jetzt vielleicht, ja, Joel, du kannst ja viel reden und die Welt heutzutage, die ist vielleicht blöd, aber früher. Früher war alles besser. Ja, früher war vielleicht einiges besser, aber wenn wir zum Paulus reingucken und einfach mal circa 2000 Jahre zurückspringen, ja? und einfach mal schauen, was er so in die Gemeinde reinspricht. Dann sehen wir, früher war vielleicht auch alles gleich und vielleicht wiederholt sich einiges. Und ich möchte das einfach nochmal vorlesen. Ja? Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, denn dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgehen. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinen Begehren gegen die menschliche Natur. Okay, das ist jetzt ein bisschen confusing, ja, da kann man eine eigene Predigt drüber machen. Lasst das aber, wir kommen gleich zu dem Kern, was ich sagen möchte. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Und jetzt ist das, jetzt kommt das, er sagt, der Geist Gottes kann dich, und das ist wichtig für später, merkt euch das, kann euch helfen, dass ihr eure eigenen Begierden, also euer Ego, euer Selbst, in den Griff bekommen könnt. Und was ist das menschliche Begierden, also das Ego? Was ist das? Und er sagt Paulus Folgendes: Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifungen, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit kennt wahrscheinlich jeder, Eifersucht kennt auch jeder, Wutausbrüche kennt jeder, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles anderes, was genau so verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Okay, das ist harter Tobak. Wir sagen jetzt, okay, wenn ich also, nehmen wir mal Neid, ja, oder Streit. Wenn ich die ganze Zeit streite und neidisch bin, dann ist was, sagt er? Dann habe ich keinen Anteil am Reich Gottes? What? Wie oft streite ich in meinem Leben? Wie oft bin ich neidisch? Und er sagt dann, dann habt ihr keinen Anteil am Reich Gottes. Meine Güte. Paulus ist ein harter Typ. Er sagt immer, alles ist schön und ihr müsst euch lieben, aber er teilt auch aus. Und wie oft sind wir dabei zu sagen, ich suche Streit, ich will neidisch sein oder auch nicht, aber ich bin es. Wisst ihr, wie viel Gemeinde Spaltung gibt, wie viel dieser Sachen doch so schnell unser Leben beherrscht. Und er sagt damit nicht, nur wenn ihr einmal neidisch seid oder wenn ihr einmal streitet oder es ab und zu mal wieder vorkommt, dann ist euch nicht das Reich Gottes. Er meint damit, wenn ihr darin verharrt, denn euer Geist, den Gott euch gibt und der euch hilft, einen Unterschied machen zu können zwischen diesen ganzen kaputten Egos, der euch hilft, da rauszukommen, wenn ihr das nicht wahrnimmt und nicht ernst nimmt, dann habt ihr ein Problem. Und wie schnell geht es doch nur immer nur um uns, ja? Immer möchte ich der Coole sein, immer möchte ich einfach nur geliebt werden. Wisst ihr, die Menschen wollen doch einfach nur geliebt werden. Alles, was ich möchte, ist doch einfach nur, dass man mich wertschätzt, dass man mich mag, dass man mich so akzeptiert, wie ich bin. Das ist der Schrei unserer Gesellschaft, das ist der Schrei unseres Egos. Wir wollen einfach nur geliebt werden und ist das so falsch? Natürlich nicht. Aber wir verlangen immer von anderen Menschen und wir verlangen, dass der andere Mensch mir das gibt, was ich ihm auch nicht gebe. Ich möchte geliebt werden, ich möchte bekommen, ich möchte nicht, dass jemand mich anfährt, mich angreift, neidisch ist auf mich, was auch immer, aber selbst geben wir es so oft dennoch nicht. Und jetzt möchte ich wieder in unseren Vers uns ins Gedächtnis rufen, wo es heißt, ihr kennt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das war das Gesetz, was die Juden hatten. Und zwar durften sie alles, was ihnen zugetan wurde, genau im gleichen Maß zurückzuteilen. Das heißt, wenn du geschlagen wirst, schlägst du zurück. Das heißt, wenn du angeklagt wirst und wenn Mord geschieht, dann darfst du ihn zurücktöten. Ja? Also wenn du nicht getötet wurdest, sondern jemand anderes. Ja? Sonst ist es schwierig. Aber es wurde Gleiches mit Gleichem vergolten. Ja? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Jesus sagt, ihr wisst es doch, aber ich sage euch etwas anderes. Ja, Jesus grätscht immer ein bisschen rein. Er sagt plötzlich, hey, wenn dich jemand auf deine rechte Wange schlägt, okay, das war früher so, das ist, man nahm die rechte Hinterhand, das ist so ein bisschen wie in England oder so, ja, dieser dieses Tadeln. Man nimmt die rechte Hinterhand und schlägt der Person unweigerlich auf die rechte Wange. Und das war früher, wenn du jemanden so richtig die Würde klauen wolltest, dann schlägst du den so ins Gesicht und demütigst ihn damit. Das war früher gang und gäbe, wenn du das gemacht hast, um einen anderen zu demütigen. Und das wurde strafrechtlich verfolgt. Du konntest ihn, wenn man es umrechnet, auf heute die Währung, 500 Euro hast du dafür bekommen, wenn dich jemand so schlägt. Und Jesus sagt, wenn dir jemand also ins Gesicht schlägt, dann halte ihm auch die andere Wange hin. Und er sagt es, damit wir ihn zweimal anzeigen können und zweimal 500 Euro kriegen. Nein, er sagt das nicht, damit wir doppelt beschenkt werden. Aber er sagt das, hey, wenn dir jemand die Würde klaut und dir auf die Fresse, ins Gesicht schlägt, ja, so halt ihm auch die andere hin. Wenn dich jemand vor Gericht bringt und ein Untergewand haben möchte, ja, Untergewand, es gab früher zwei Gewände, ja, eins für den Tag, eins für die Nacht. Ja, gibt's bei uns auch meistens. Und so ist es, wenn du verklagt wurdest, ein Schuldner warst, also Schulden hattest bei jemandem, dann musstest du ihm immer das entgegengesetzte Kleidungsstück geben. Ja, das heißt, wenn gerade Tag war, musstest du ihm die Nachtkleidung geben. Wenn es dann Nacht wurde, gingst du zu deinem Schuldner hin und holst dir dein Schlafrock oder was auch immer das war, zurück und gibst ihm das Tagesding. Und das war so geregelt, damit du immer im Kontakt mit deinem Schuldner bleibst. Denn du hattest eine Schuld bei ihm. Und so wurde klargestellt, dass du nicht einfach abhauen konntest. So wurde klargestellt, dass du immer in Verbindung mit deinem Schuldner bist und dass er auch seine Schulden kriegt. Und Jesus sagt, wenn du in Schuld bist quasi mit jemandem und er dein Unterkleid verlangt, also dein Tageskleid, dann gib ihm auch das Nachtding, ja? Gib ihm alles, was er haben möchte. Gib ihm einfach das, was ihm zusteht, nur halte das nicht zurück. Er sagt also, lass dir deine Ehre nehmen, lass dir alles nehmen, was du hast. Und dann sagt er, wenn dir von dir jemand verlangt, dass du mit ihm eine Meile gehst, dann geh mit ihm zwei. Warum denn eine Meile? Grundgütiger. Aber früher war das so, wenn irgendwo in dem Gebiet, wo man gewohnt hat, jemand umgebracht wurde oder verprügelt wurde oder was auch immer, dann galt die Umgebung als unsicher. Ja? Und so musste jeder im Dorf einem begleiten, der auswandern wollte, irgendwo hinwandern wollte. Und man musste eine Pflichtmeile gehen. Das war bestimmt. Man musste ihn also eine Meile mindestens begleiten und dann durfte man wieder weggehen. Man musste das machen. Kam jemand zu dir und sagte, ich möchte rausgehen, ja, musst du mitgehen. Das ist dann mitgehangen, mitgefangen. Und Jesus sagt Folgendes. Wenn er dich um eine Meile bittet, also dein Pflichtanteil, dann legt das Doppelte drauf. Halt es nicht zurück. Also er sagt, wenn dir jemand deine Ehre nimmt, dann lass sie dir zweimal nehmen. Wenn jemand etwas von dir haben möchte, dann gib ihm noch mehr. Und wenn du deine Pflicht machen musst, dann leg noch einen oben drauf. Der ganze Zusammenhang ist damit gemeint einfach, hey, nimm dich selbst nicht so wichtig, meine Güte. Steck dich selbst zurück und ehre den anderen höher als dich selbst. Warum soll ich mir meine Ehre nehmen lassen? Warum soll ich mir alles nehmen lassen? Warum soll ich denn über dem herausgehen, was meine Pflicht ist? Es geht doch eigentlich um mich. Es geht doch immer um mich, oder? Immer bin ich die Person, die wichtig ist. Aber Jesus sagt hier, nicht mehr Auge um Auge, Zahn um Zahn, nicht Gleiches mit Gleichem, nicht nur du auf demselben Wert, sondern der andere höher als du. Wie schwer fällt uns das, diesen Vers ernst zu nehmen? Und mir selbst auch mit einbegriffen. Wie schwer fällt es mir, dass es mal nicht nur um mich geht, sondern um den anderen? Wir können den anderen nämlich erst dann sehen, wenn wir uns sehen, wie Gott uns sieht. Wie kann ich den anderen ernst nehmen, wenn ich mich selbst gar nicht ernst nehmen kann? Wisst ihr, Jesus Christus ist ein cooles Beispiel und ich nehme ihn in jede Predigt rein, weil es immer um Jesus geht, wisst ihr? Jesus ist immer die richtige Antwort, auch im Kindergottesdienst, immer geht es um Jesus, ja? Sagt mal alle Jesus. Ja, schön. Es geht um Jesus. Und Jesus ist der, der nämlich genau das getan hat. Er kam auf die Welt, um für uns zu sterben. Warum? Weil er es musste? Nein, weil er uns höher achtete als sich selbst. Er kam auf die Welt, hat sich verprügeln lassen, hat sich anspucken lassen, hat sich kreuzigen lassen. Nicht, dass er cool dasteht, sondern damit wir gerettet werden. Er hat nämlich in uns etwas gesehen, was wir nicht sehen und was wir in dem anderen auch nicht sehen. Jesus sieht etwas, und das hat der Andi schon angesprochen in der letzten Predigt, Gott sieht etwas in uns. Und dafür hat er sein Leben gelassen, weil er Beziehung mit uns haben möchte, weil wir mit in Beziehung geschaffen sind. Hey, ihr könnt dem anderen nicht aus dem Weg gehen, ihr seid so geschaffen. Welcher Mensch überlebt es, und es wurden tatsächlich schon schlimme Versuche gemacht, Kinder aufwachsen zu lassen, ganz allein, und die sind alle gestorben. Wir können nicht überleben ohne Beziehungen. Warum? Weil wir einfach so geschaffen sind. Wir sind konfrontiert jeden Tag mit diesen kaputten Egos. Jeden Tag gehen wir da raus in die Welt und es geht immer nur um uns selbst. Und das erleben wir überall. Klar, jeder ist nett und jeder hat seine guten Seiten. Aber im Grunde, wenn es um wirklich wichtige Sachen geht, wenn es ganz hart auf hart kommt, geht es um uns. Möchte ich gerettet werden? Möchte ich besser dastehen? Wann kann ich denn endlich von mir selbst wegschauen? Wie geht das? Wenn ich endlich begreife, dass Jesus von sich weggeschaut hat. Jesus liebt mich zuerst. Ich kann lieben, weil er mich zuerst geliebt hat. Ich kann einen anderen lieben, weil er mich zuerst geliebt hat. Hätte ich das nicht begriffen, könnte ich das nicht verstehen, dass jemand von sich selbst wegschaut, alles, seine ganze Göttlichkeit, alles aufgibt und Mensch wird, nur weil er mich liebt, dann könnte ich das niemals verstehen, wenn er das nicht gemacht hätte. Weil er mich so sehr liebt, bedingungslos, seine Ehre weggibt, er lässt seine Gotteswürde weg, er lässt sich alles nehmen und er legt noch einen drauf und geht so viel mehr weiter mit uns als irgend möglich. Er sagt diesen Vers nicht nur an uns und wir sollen es machen, sondern er war der, der es als erstes gemacht hat. Jesus Christus sagt uns nicht einfach Dinge, die wir nicht schaffen können. Er lebt es uns vor und er sagt, macht mir das einfach nach. Ich kann niemanden lieben, wenn ich nicht verstehe, wie ich geliebt werde. Ich kann nicht meine Ehre verkaufen, quasi verschenken, wenn ich nicht wissen würde, da ist jemand, der mir bereits alle Ehre geschenkt hat. Ich könnte nicht jemandem alles schenken, wenn es da nicht jemanden gäbe, der mir bereits alles geschenkt hat. Ich könnte nicht über meinen Pflichtanteil hinausgehen, wenn es da nicht jemanden gäbe, der bereits über seinen Pflichtanteil hinausgegangen wäre. Und zwar Jesus für uns, für jeden Einzelnen. Wisst ihr, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat und sehen, was er sieht. Ich möchte, dass wir zu etwas hinkommen, wo wir etwas sehen, was Gott in uns sieht. Wisst ihr, und ihr müsst anfangen, wenn ihr in einem anderen sehen wollt, was Gott in ihm sieht, dann müsst ihr anfangen zu sehen, was Gott in euch sieht. Es geht als erstes um uns, wie immer. Und wenn ihr euch in den Griff kriegt, dann könnt ihr endlich anfangen, mal etwas in einem anderen zu sehen, was da schon lange ist, was Gott schon lange in ihn hineingelegt hat. Ich möchte euch eine Geschichte von mir und meinem Vater erzählen. Ich habe meinen Papa erst kennengelernt, als ich 19 war. Das war für mich sehr, sehr schwierig. Ich will es einfach grob zusammenfassen. Ich bin hin und habe versucht, mit ihm eine Beziehung aufzubauen. Ich nehme mich mit rein. Ich war auch nicht das Goldene vom Ei, ja. Aber er war es auch nicht, ja. Es war super schwierig. Und er hat wirklich viel Mist gebaut und ich auch. Aber in dem Moment sieht man nur den anderen und nicht sich selbst. Man sieht nur, was er falsch gemacht hat. Ja? Es geht wieder nur um mich selbst. Was hat er mir angetan? Und wisst ihr, es fiel mir super schwierig. Auch andere Menschen, die ich gefragt und um Rat gebeten habe, meinten, hab keinen Kontakt mehr zu ihm, wirklich. Und wisst ihr, es fiel mir nicht schwer und ich sagte, okay, lieben muss ich ihn ja nicht, aber ich kann ja ab und zu ihm mal bei WhatsApp schreiben. Oder ihn anrufen oder mal besuchen. Ich kann ihn vielleicht respektieren und meinen Pflichtanteil tun, aber ich muss nicht darüber hinausgehen. Ich kann ihm das geben, was ihm als Vater gebührt, aber ich muss ihm nicht alles geben. Ich kann einfach da sein, aber ich muss ihn ja nicht lieben. Aber wisst ihr, was Jesus sagt? Er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und er sagt nicht, ja, der hat dir vielleicht was Blödes angetan. Und wisst ihr, in diesem geht es später darum, dass Jesus sagt, hey, liebe deine Feinde, liebe deinen Nächsten. Es geht nicht darum, dass du nur deine Pflicht tust, sondern es geht darum, dass du so viel mehr gibst. Und wie kannst du lieben, wenn ich dich nicht liebe? Also Jesus liebt mich. Und ich musste lernen, zu beginnen, meinen Vater zu lieben. Und es war ein schwieriger Weg, es war ein steiler Weg. Es war für mich ein super harter Weg. Aber wisst ihr was? Ich selbst bin gar nicht so wichtig. Und das tut, glaube ich, weh, wenn wir uns das sagen, oder? Ich muss auch gerade überlegen, war das richtig, was ich gesagt habe? Weil unser Ego dagegen aufstrebt. Ich bin nicht so wichtig. Hey, sag das mal. Ich bin nicht so wichtig. Wow, das tut weh, oder? Ich bin nicht so wichtig. Sondern die andere Person ist so viel wichtiger. Darf ich so denken? Darf ich denken, dass ich diese Person lieben muss und lieben sollte? Kann ich das entwickeln? Oder habe ich ein Recht, nicht darüber hinauszugehen, was mir angetan wurde? Muss ich ihm nicht vergeben? Darf ich nicht Gleiches mit Gleichem vergelten? Nein, Jesus sagt, tut so viel mehr. Lasst Neid, Eifersucht, Streitsucht und so weiter keinen Platz in eurer Mitte haben, sondern liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und es fällt ein mega schwer manchmal. Aber wisst ihr was? Ich liebe meinen Papa und er liebt auch mich. Und wir tun so viel Fehler in unserem Leben. Aber es geht einfach mal darum, und ich will jetzt, ich weiß, es gibt Ausnahmefälle und alles, das wisst ihr auch, also, aber hey, nehmt euch einfach mal nicht so wichtig. Sondern liebt doch die Person, wie Gott sie liebt. Denn wir sehen immer nur die Person, die uns gerade wehtut, die uns gerade verletzt. Aber wir sehen nicht die Person, die Gott trotzdem liebt. Wir sehen vielleicht den Mörder, den Betrüger, den Konkurrenten, aber wir sehen nicht das, was Gott in ihm schon lange sieht. Und das ist nicht das, was wir in ihm sehen. Das ist nicht der Mörder, nicht der Betrüger, nicht der Konkurrent, sondern das ist etwas ganz Bestimmtes, und zwar in jedem Menschen etwas Wundervolles. Und wer sind wir, dass wir uns darüber erheben und sagen, aber ich möchte Gericht. Ich möchte, dass Gleiches mit Gleichem vergolten wird. Ich möchte Auge um Auge, Zahn um Zahn. Herr Jesus hat bereits alles für uns gegeben, obwohl ich es überhaupt nicht verdient habe. Kein Stück. Ich habe es nicht verdient. Vielleicht hat es mein Gegenüber auch nicht verdient. Aber hey, wenn ihr ihn schon nicht liebt, wie kann Gott euch lieben? Wenn ihr euren Bruder hasst, aber Gott liebt, dann seid ihr Lügner, sagt die Bibel. Denn ihr könnt nicht Gott lieben und euren Bruder hassen. Wenn Gott liebt euch bedingungslos, obwohl ihr schuldhaft seid, so sollt ihr das Gleiche auch tun, weil er jeden so liebt. Er möchte, dass jeder ihn erkennt. Und wer sind wir, anzufangen zu sagen, nee, der nicht. Nee, der ist blöd. Nee, in dem sehe ich nichts. Nee, der hat es nicht verdient. Den will ich nicht. Wenn du deine Bestimmung nämlich kennst, dann kannst du die eines anderen feiern. Wisst ihr, Gott sieht etwas in mir, etwas Großes. Und das sehe ich vielleicht nicht. Und es fiel mir in diesem Zeitpunkt, wo ich meine Bestimmung noch nicht kannte, richtig mega schwer. Wisst ihr, als ich 20 Jahre alt war, es ging mir richtig schlecht, ja, super schlecht. Und ich lag ein Jahr eigentlich nur in meinem Bett und habe nichts gemacht, ja. Es war so eine Depressionsphase, es war sehr, sehr schwer in meinem Leben. Ich möchte jetzt nicht drauf eingehen, warum und bla, ist auch egal. Auf jeden Fall war ich an diesem Punkt, wo es mir richtig kacke ging. Und ich habe nichts gesehen, was Gott in mich gesehen hat. Ich habe gesehen, ich bin einfach nur die Person, die da rumliegt, vor sich hin vegetiert und mit der Gott niemals was erreichen kann, weil ich einfach nichts kann. Ich sehe nur meinen Zustand so, wie ich gerade bin. Und ich hatte keine Vision für mein Leben. Ich hatte keine Perspektive für mein Leben. Ich habe nichts gesehen, was in meiner Zukunft hätte liegen können, weil ich dachte, mit diesem Haufen Elend kann Gott niemals etwas machen. Niemals. Und da war eine Person in meiner Gemeinde. Eine Person. Und ich feiere diese Person. Es war ein Ältester und der hat sich mit mir hingesetzt, ja, und gesagt, Joel, ich sehe was in dir, was du vielleicht gerade nicht siehst, aber Gott hat etwas in dich hineingelegt und ich möchte, dass du das erreichst. Und ich konnte das nicht glauben, weil ich habe nicht das gesehen, was er in mir gesehen hat. Aber es gab diese Person, die hat etwas in mir gesehen und es berührt mich immer noch, was ich niemals in mir gesehen habe. Und er hat sich hingesetzt und mit mir aufgeräumt, ja. Ich war da, ja, es war ganz schön schlimm. Also er hat nicht mit mir aufgeräumt, aber er hat gesagt, räume auf. Und das brauchte ich. Er hat mir in den Hintern getreten und gesagt, Joel, mach dir einen Plan und überleg, wo du in deinem Leben hin möchtest. Und ich fiel auf die Knie und habe Gott gefragt, wenn du mit diesem Scherbenhaufen etwas anfangen möchtest, dann bist du dran. Denn ich sehe in meinem Leben nichts, ich sehe keine Vision, ich sehe keine Perspektive, aber da gibt es tatsächlich jemanden, der irgendwas in mir sieht. Und Gott, vielleicht siehst du auch etwas in mir. Und wenn ja, dann zeig es mir. Und Gott zeigt es mir und hat gesagt, Joel, ich lasse den Traum in dir aufleben, den ich dir einst gegeben habe und möchte, dass du dahin kommst, wo ich dich schon lange sehe. Und diese Person hat mich gekickt und mich gefördert. Und es gab so viele Freunde und Familienmitglieder, die gesagt haben, Joel, du schaffst es nicht. Was du da vor dich hast, ein Pastor zu werden, bist du denn vollkommen verrückt? Weil wirklich, ich in dem Zustand war, wo man nichts in mir sehen konnte. Und ganz viele Menschen haben einfach ganz normal gehandelt und nichts in mir gesehen, weil mein Zustand für mich sprach. Aber es gab da eine Person, die angefangen hat, einen Unterschied zu machen, und zwar das zu sehen, was Gott in mich sieht. Und er hat gesagt, ich sehe das in dir und wir werden das beide schaffen. Und in 5 Jahren werden wir hier wieder zusammensitzen und darüber lachen, was einst in deinem Leben war. Du kannst dann nicht nur ein Freund deines Gegenüber sein, sondern du kannst ein Freund seiner Bestimmung werden. Denn jeder Mensch von uns hat eine Bestimmung, die wir jetzt vielleicht noch nicht sehen. Aber Gott hat etwas mit jedem vor, auch wenn ihr sagt, mit mir ganz sicher nicht oder meine Zeit ist abgelaufen. Nein, Gott hat eine Bestimmung in eurem Leben. Und lasst uns doch zu Bestimmungsförderern werden, oder? Lasst uns doch anfangen, in einem anderen Menschen zu sehen, was wir lange nicht sehen. Und Philipper 2, Vers 3 sagt Folgendes. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Wie schwer fällt uns das, uns endlich mal rauszunehmen. Zu sagen, es geht nicht um mich, sondern ich achte den anderen jetzt sowas von mal in Demut höher als mich selbst. Ja, vielleicht wird er auch cooler als ich. Vielleicht kann er auch mehr als ich. Vielleicht kriegt er auch sogar meinen Job. Was auch immer. Oder er kriegt die Aufmerksamkeit von anderen Menschen dann plötzlich, die ich mir schon lange sehne. Aber wisst ihr, es ist egal. Denn geht es nicht darum, einfach mal den anderen zu feiern und zu sagen, ich möchte, dass du da ankommst, wo Gott dich sieht. Und es geht nicht um mich, sondern ich feiere deinen Erfolg. Und ich werde nicht neidisch, eifersüchtig oder streitsüchtig, denn diesen Leuten ist nicht das Reich Gottes. Sondern den Leuten, die die anderen höher achten als sich selbst, so wie Jesus Christus jeden von euch höher achtet als sich selbst. Denn er hat sich hingegeben als Gott für euch. Und jetzt sind wir daran, unser bescheidenes, ganz normales, mickriges Menschleben im Vergleich zu Gott, das ist unglaublich, nur diesen kleinen Schritt zu machen, uns zu verleugnen und zu sagen, Herr, ich nehme mein Kreuz mal auf mich, also das heißt, ich nehme diese Last auf mich und fange an, den anderen zu lieben, so wie es ihm gebührt, auch wenn ich es vielleicht, auch wenn er es nicht verdient, ja. Wisst ihr, wo wir hinkommen könnten mit dieser Gemeinde und in dieser Welt, wenn Menschen, die geben und andere fördern, wenn Menschen einfach anfangen könnten, andere zu fördern und andere Berufungen zu sehen, wir könnten diese ganze Gemeinde, wir könnten diese ganze Welt aufkrempeln und auf den Kopf stellen. Wenn wir endlich als Christen anfangen würden, hey, unser Ego mal beiseite zu schmeißen, es geht nicht um mich, es geht nicht um mich. Sondern es geht darum, was Gott in dem anderen sieht und das möchte ich fördern. Wisst ihr, jeder von euch hat eine einzigartige, wunderbare Bestimmung. Jeder von euch. Ich mit eingeschlossen, jeder von uns. Und ich möchte, dass ihr dem auch bewusst werdet, dass Gott eine wunderbare Bestimmung für euch hat. Und ich möchte euch etwas vorlesen. Und ich möchte einfach, dass ihr kommt und sagt, ich möchte ein Bestimmungsförderer von dem anderen werden. Dass ich mich mal selbst nicht so ernst nehme, sondern dass ich einen anderen fördere und höher achte als mich selbst. Dass ich meine linke Wange hinhalte, wenn meine rechte geschlagen wird. Dass ich alles gebe, was jemand von mir verlangt. Und dass ich sogar über meinen Pflichtanteil hinausgehe. Dass ich nicht nur eine Meile mit ihm laufe, sondern zwei. Und ich möchte einen Vers vorlesen, einen Abschnitt sogar. Und ihr könnt währenddessen ins Gebet gehen und am Ende beten wir nochmal, ja? Kommt jetzt zu Gott und ich lasst euch einfach berieseln von diesem Vers und in euer Herz sprechen, ja? Philipper 2, ab Vers 1. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Jesus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben, und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm war, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Lasst uns anfangen, ein Bestimmungsförderer zu werden, uns einander zu dienen, denn Jesus Christus ist der größte Diener von uns allen, haben wir gerade gehört.
EFG Miltenberg, Kirche ist Bewegung.